Und dann ist aber die agierende Person in dem Spot auf jeden Fall die weiße Person. Die anderen sind halt irgendwie so Staffage im Hintergrund, ja. Das reicht nicht. Auch in aktiven Rollen muss man diverse Menschen sehen, in aktiven, positiven Rollen. Es sitzt halt so tief und das ist ja auch das Problem für die Gesellschaft. Diese Bilder sind ja nicht erst seit Neuestem. Diese Bilder wurden schon so lange propagiert, immer wieder gezeigt, auch subtil, auch ne, so zwischen den Zeilen, dass auch schwarze Menschen das verinnerlicht haben.
Herzlich willkommen zu Was kann Werbung eigentlich? Diese Folge spreche ich mit Tina Adomako darüber, was Werbung eigentlich gegen Rassismus tun kann. Im ersten Teil der Folge wird es erstmal um allgemeinere Themen gehen. Das heißt, es geht um Begriffserklärungen, es geht um strukturellen Rassismus und wir schauen auch unter anderem in meinen unsichtbaren Rucksack. Wenn ihr euch schon mal mit dem Thema auseinandergesetzt habt und denkt, ihr habt so das Grundwissen dazu schon, dann könnt ihr ab Minute 21 zum Thema Werbung springen. Denn da spreche ich mit Tina darüber, ob sie sich überhaupt von Werbung angesprochen fühlt, wieso sie Tokenism gar nicht so schlimm findet und wie wir es schaffen, den White Gaze in der Werbung abzulegen und was das ist, falls ihr das nicht wisst. Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr uns folgt, denn dann verpasst ihr keine Folge mehr. Mehr gibt's wie immer bei Kollerebbe auf Instagram. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Folge und Tina und freue mich sehr über euer Feedback.
Ja, mein Name ist Tina Adomako und ich bin Bildungsreferentin und Fachpromotorin im Eine Weltnetz NRW. Bin auch freiberufliche Journalistin und schreibe über Themen wie Migration, Entwicklung, Nord-Süd-Verhältnisse, Nord-Süd-Beziehungen. Und ja, früher habe ich sehr viel zum Thema Familie, Erziehung, Kinder gemacht, aber das ist jetzt nicht mehr mein Fokus.
Wir haben ja schon gesagt, wir wollen heute über Rassismus vor allem in der Werbung sprechen. Du bist beim Goldenen Zaunpfahl auch, also hast da auch Artikel schon geschrieben und beschäftigst dich da auch mit Werbung und nicht nur wahrscheinlich Rassismus, sondern auch Sexismus in Werbung oder allem, was man so kritisch an Werbung sehen kann, oder?
Ja, ich bin Jurymitglied gewesen die letzten zwei Jahre, dreimal, glaube ich. Und beim Goldenen Zaunpfahl geht es tatsächlich eben halt um sexistische Werbung und auch um dieses rosa-hellblau-Falle, ne? Also Werbung für Mädchen und Werbung für Jungs oder nicht nur Werbung, sondern eigentlich es geht um die Produkte und dann auch, wie beworben wird.
Bevor wir jetzt in diese Rassismusdebatte oder in diese Diskussion um Rassismus einsteigen, was denkst du, welche Begriffe sollte man kennen, wenn man sich irgendwie, wenn man an der Debatte teilhaben möchte und aber auch respektvoll und sensibel über dieses Thema sprechen möchte? Weil ich habe ganz oft das Gefühl, es wird zum Beispiel ganz oft von KollegInnen von mir oder auch von FreundInnen farbig gesagt. Ich sage das jetzt mal so. Ich weiß, dass es nicht der richtige Begriff ist. Ich würde den jetzt mal vielen von denen unterstellen, dass sie es versuchen, richtig zu machen. Deswegen sind wir aber heute hier und deswegen bist du vor allem da, um zu erklären, warum das nicht richtig ist und was denn richtig ist.
Farbig ist ja jeder. Ne? Du hast eine Farbe, ich habe eine Farbe. Also farbig sind wir alle. Aber ich weiß, historisch hat man farbig für Menschen mit dunkler Hautfarbe früher verwendet, aber Menschen mit dunkler Hautfarbe mögen diesen Begriff nicht und deshalb sollte man ihn nicht verwenden. Dann gibt es Leute, die sagen, ja, aber farbig auf Englisch übersetzt oder Farbe heißt doch Color. Und die Leute nennen sich ja People of Color oder Persons of Color. Und wenn Color geht, warum geht farbig nicht? Ja, gute Frage. Aber People of Color oder Black People of Color oder so ist halt eine Selbstbezeichnung. Und es zeugt einfach von Respekt, wenn jemand sagt, ich möchte nicht so bezeichnet werden, sondern anders bezeichnet werden, dass man halt dann die Person so bezeichnet. Bei People of Color ist es allerdings auch so, dass sich nur solche, die im weißen Kontext überwiegend leben, sich als People of Color bezeichnen. Also ich komme aus Ghana und in Ghana wird sich kein Mensch als Person of Color bezeichnen, weil alle Leute oder die Mehrheit der Leute sind dunkelhäutig, warum muss man da irgendwie eine extra Bezeichnung für haben? Ne? Das ist einfach eine Ermächtigung von Menschen, die in überwiegend weiße Gesellschaften leben, eine Selbstbezeichnung. Und deshalb würde ich sagen, ja, wer sich unsicher ist, sagt besser Person of Color, aber auf gar keinen Fall farbig. Schwarz finde ich auch gut, also ich selbst bezeichne mich als schwarze Frau. Mhm. Ich nenne mich auch nicht Person of Color. Ne? Vielleicht, weil ich halt nicht in Deutschland groß geworden bin, sondern erst später hierher gekommen bin. Ich bin halt aus einem Kulturkreis gekommen, wo wir uns halt nicht People of Color bezeichnet haben und auch bis heute nicht als solche bezeichnen. Aber to be on the safe side, schwarz, schwarze Menschen. Oder Menschen mit internationaler Biografie.
Okay.
Das ist auch ein Begriff, der sich immer mehr etabliert.
Okay, also People of Color bezeichnet nicht nur schwarze Menschen, sondern bezeichnet alle Menschen mit internationalem Hintergrund.
Ja, und Menschen, die sich als nicht weiß definieren.
Okay.
Also sie können auch sehr, sehr hellhäutig sein, aber wenn sie sich nicht als weiß definieren, dann nennen die sich People of Color.
Was würdest du als weiß definieren?
Also eine weiße Person ist für mich eine Person, die zur Mehrheitsgesellschaft gehört in überwiegend halt weiß gelesenen Kontexten. Zum Beispiel halt die Länder des globalen Nordens, ja, USA, Kanada, Europa, das sind schon weiße Länder. Das sind auch die Länder, aus denen halt kolonisiert wurde. Also, ne, wo die haben eine Geschichte der Unterdrückung von Menschen nicht weißer Hautfarbe. Mhm. In Europa ist man ja in die ganze Welt hinausgegangen und hat halt Afrika kolonisiert, hat Asien kolonisiert. Und hat halt diesen Stempel draufgedrückt, wir sind die Besseren und ihr seid halt die Untergebenen oder ihr seid die, die nicht einmal Menschen sind. Also wenn man jetzt die Geschichte der Sklaverei, wenn man auf die zu sprechen kommt.
Man hört ja schon raus, so das, was du gerade gesagt hast, dass man so Selbstbezeichnungen oder so Begriffe, die man nutzt, immer im Kontext auch von Historie und von Erlebnissen und Erfahrungswerten dieser Community sozusagen betrachten sollte. Und deswegen würdest du sagen, ist es auch so wichtig, da die Begriffe zu wählen, die diese Community sich selbst gegeben hat. Wenn ich das jetzt mal so versuche zusammenzufassen. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Denn selbst wenn jemand sagt, ja, ich habe es aber jetzt nicht bös gemeint oder ich meine das nicht so, wenn sich aber die andere Person, die bezeichnete Person verletzt fühlt, einfach auch aufgrund von Geschichte, dann muss ich das doch akzeptieren und sagen, okay, also aus Respekt benutze ich dann diesen Begriff nicht mehr. Also zum Beispiel N-Wort, ja. Also wir wissen alle, das N-Wort wird geächtet und es gibt aber trotzdem Leute, die das noch verwenden und die dann sagen, ja, so habe ich das gelernt und ich meine es ja nicht respektlos oder ich meine es nicht böse, aber es ist respektlos.
Ja, also ich finde, das ist auch ein super wichtiger Punkt, dieses, ich habe es ja nicht böse gemeint, es hörst du wahrscheinlich auch oft oder es ist, glaube ich, in dem Kontext, ich denke immer, es ist ja erstmal okay, dass Menschen unsicher sind. Jetzt auf das N-Wort bezogen würde ich sagen, könnte man mittlerweile verstanden haben, dass es nicht ein Begriff ist, den man noch nutzt und dass der diskriminierend und rassistisch ist. Aber ich glaube, da ist schon viel Unsicherheit. Also was wir jetzt vorher besprochen haben, dass man eben schwarz sagt und nicht farbig. Ich glaube, das kommt ganz oft auch aus Unsicherheit heraus und dem Versuch schon, das Richtige zu tun. Aber wie würdest du dir denn wünschen, dass Leute reagieren, wenn du sie auf sowas hinweist? Also wenn du zum Beispiel sagst, es ist dir ja sicherlich schon passiert, gehe ich jetzt einfach mal von aus, wenn du ihnen erklärst, dass es nicht der richtige Begriff ist oder du so nicht benannt werden möchtest. Wie würdest du dir denn wünschen, dass darauf reagiert wird?
Ja, ich würde mir wünschen, dass dann die Person sagt, danke, dass du mich darauf hingewiesen hast, weil ich wusste es nicht besser. Es ist ja nicht schlimm zu sagen, ich wusste es nicht besser, ich habe das so gelernt, so stand es in meinen Kinderbüchern. Wenn aber ich dich darauf hinweise, dann hast du ja jetzt wieder was gelernt, ja? Und dann können wir einfach weiter in Kommunikation bleiben, ohne dass ich verletzt bin, ohne dass du unsicher bist.
Erlebst du das so? Also bekommst du oft so eine Reaktion?
jetzt nicht auf jetzt N-Wort bezogen, aber zum Beispiel auf diese Frage, wo kommst du her? Ne, also diese Frage, ich wundere mich, dass die bis heute noch, ich lebe seit 40 Jahren in Deutschland und ich kriege die immer noch gestellt, ne? Wo kommst du her? Und dann sage ich, ja, ich komme aus Düsseldorf. Und dann, ja, das meine ich ja nicht, wo kommst du eigentlich her? Und dann sage ich vielleicht einen Stadtteil von Düsseldorf. Ja, Sie wissen doch, wie ich das meine, das meine ich doch nicht. Und dann sage ich halt, ja, dann sagen Sie mal, wie Sie es meinen. Was meinen Sie denn?
Ja.
Ja? Einfach um klar zu machen, warum glaubst du, ich kann nicht aus Düsseldorf kommen, wenn ich so aussehe, wie ich aussehe? Im 21. Jahrhundert. Also vor 40 Jahren war ich ja, da war ich erst 21, als ich hier hinkam und hatte mit Rassismus noch nie was am Hut gehabt. Ne? Ich kam aus Ghana, komme hierher und erlebe dann zum ersten Mal in meinem Leben Rassismus und war auch völlig verunsichert und so. Und habe dann auch immer gesagt, ja, ich komme aus Ghana. Aber ich meine, wenn ich jetzt 40 Jahre hier lebe, finde ich nicht, dass ich jetzt sagen muss, ich komme aus Ghana, sondern ich komme aus Düsseldorf. Und für mich war es damals auch nicht ganz so schlimm wie für Menschen, die tatsächlich hier geboren wurden, hatte ich dann so die Erfahrung gemacht, weil ich hatte dann immer einen anderen Ort, wo ich tatsächlich herkam. Also ich konnte immer sagen, ich komme von woanders her und da kann ich auch wieder hingehen. Mhm. Aber was ist mit Menschen, die hier geboren sind und die keine zweite Heimat irgendwo anders haben?
Aber trotzdem ständig danach gefragt werden.
Und genauso danach gefragt werden und wurden und immer noch werden. Ja, also wenn heute junge Menschen mit Mitte 20, Mitte 30 sagen, ich kriege diese Frage immer noch gestellt, dann denke ich, die Gesellschaft ist doch so viel weiter oder müsste es sein? Wieso gibt es immer noch Leute, die diese Frage stellen?
Ich glaube, das ist, weil in der Öffentlichkeit eben dieses diverse Bild, das unsere Gesellschaft ja eigentlich hat oder so Diversität, die unsere Gesellschaft eigentlich widerspiegelt, ganz oft nicht gezeigt wird. Also das ist ja so, was sich normal anfühlt, in Anführungsstrichen, ist das, was ich auf einem Werbeplakat sehe. Deswegen sind wir heute auch hier. Oder das, was ich im Fernsehen sehe, was ich unter ModeratorInnen sehe. Also das ist ja so das, was sich normal anfühlt. Und da irgendwie holt man sich ja ganz oft sein Weltbild her. Und ich kann mir vorstellen, dass es dadurch immer noch bei vielen, nicht um das als Ausrede zu benutzen, aber dass es immer noch bei vielen, dass dieses Othering dann dadurch stattfindet.
Also ist es tatsächlich so, dass die Gesellschaft weiter ist, als die Medien es sind. Ne, also das beobachte ich immer wieder. Wenn man jetzt Jugendliche sieht, Gruppe von Jugendlichen, die irgendwie zusammen irgendwo rumalbern und so. Meistens sind diese Gruppen total gemischt. Aber wenn man dann in den Medien guckt, jetzt nicht nur Werbung, also Medien generell, man sieht dieses Bild noch nicht. Ne? Und ich frage mich, warum die Medien halt so hinterherhinken. Das Bild von der Gesellschaft eigentlich so zu zeigen, wie die Gesellschaft ist. Ne? Also klar, es gibt schon einige Erklärungen dafür, warum das zum Beispiel jetzt in den Medien noch nicht so weit ist. Also es arbeiten erstens zu wenig diverse Menschen in den Medienhäusern. Ne, da fängt es schon mal an und dafür treten zum Beispiel neue deutsche Medienmacher sehr stark für ein. Dann ist natürlich immer noch so, dass die Medien eher so eine eurozentristische Perspektive liefern in ihren Geschichten. Oder wenn über etwas berichtet wird, es wird halt immer aus dem Blickwinkel der weißen Mehrheitsgesellschaft berichtet. Was natürlich nicht verwunderlich ist, wenn man sagt, klar, da arbeiten halt so wenig diverse Menschen in den Medien, also finden ihre Perspektiven ja nicht statt. Dann haben wir noch das Problem, wenn dann auch in den Medien Experten zu Wort gebeten werden. Auch diese ExpertInnen sind überwiegend weiß. Eine Person of Color als ExpertIn wurde nur gefragt, wenn es um Themen wie Migration ging. Oder vielleicht jetzt auch Musik, Sport, da kann man auch schwarze Perspektiven mit einbringen. Aber so zum Beispiel, also weiße Menschen eignen sich für alle Themen. Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur, Sport, Mode, egal. Ne? Also
einfach kein
eine weiße
Kriterium.
Person passt da immer. Aber People of Color, deren Themenvielfalt ist wirklich eingeschränkt. Und da wären wir eigentlich schon beim strukturellen Rassismus, indem wir halt nicht die Gesellschaft so darstellen, wie sie ist. Weil natürlich gibt es auch Experten, Expertinnen, die nicht weiß sind und die auch zum Thema Wirtschaft, Wissenschaft, Technik, was weiß ich, was sagen können.
Und würdest du sagen, dass es auch, um das jetzt mal so ein bisschen auf das Level der Werbung zu holen, würdest du sagen, dass es auch wichtig, dass Producerinnen oder dass FotografInnen oder so Leute, die man hinter den Kulissen sozusagen anstellt, dass die auch divers eingekauft werden, sage ich jetzt mal. Also dass man da auch darauf achtet, dass man in den Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, auf Diversität achtet.
Wenn ich sage, dass die Medienhäuser sich da auch mehr öffnen müssen, diverser werden müssen, dann gilt das ja auch für die Werbebranche.
Ja.
Und da ist es ja sogar noch einfacher, weil man die Leute ja nur für eine Zeit einkauft. Man muss sie ja nicht mal einstellen unbedingt. Ja, und man kann ja das kreative Team jedes Mal wechseln und anders zusammenwürfeln wieder. Ne?
Ja,
und wenn man da eben halt auch auf diese Perspektiven achtet. Ich denke, das kann eigentlich nur eine Bereicherung sein. Also man kann da nicht irgendwie verkehrt fahren mit.
Ja.
Weil das ist ja dann nochmal eine Person, die ihre Perspektive mit reinbringt, die dann vielleicht sagen kann, ah, das habt ihr jetzt so im Skript, aber da sehe ich ein kleines Problem. So ich als schwarze Frau oder ich als schwarzer Mann. Ne? Und das hat man ja dann quasi dann Freihaus mit.
Ja, und wie du sagst, da ist es ja noch einfacher, besonders darauf zu achten, wenn man diese Menschen auswählt, dass man auf Diversität achtet, total. Du hast gerade schon das Wort struktureller Rassismus gesagt. Es gibt strukturellen Rassismus und es gibt so Alltagsrassismus. Und ich glaube, dass ganz viele denken, dass nur Alltagsrassismus Rassismus ist. Also dass Nazi-Parolen oder also so diese ganz Extreme, das ist das, was die meisten als Rassismus verstehen. Aber eigentlich sitzt es ja viel, viel tiefer. Also kannst du noch mal nicht zu lange, aber so einen kurzen Überblick darüber geben, was denn struktureller Rassismus überhaupt ist?
Ja, also struktureller Rassismus ist Rassismus, also wie schon der Name sagt, der in der Struktur steckt, also zum Beispiel in Institutionen oder in gesellschaftliche Abläufe. Also wenn ich jetzt sage in Institutionen, dann meine ich zum Beispiel in Behörden, in Schulen, zum Beispiel in Schulen, in Schulbüchern, dass in Schulbüchern überwiegend die weiße Perspektive geschildert wird und gar nicht mehr dieser Wandel. Also wir wissen ja, dass gerade in der jungen Generation in manchen Städten fast schon 50% der Jugendlichen einen diversen Hintergrund hat. Aber die Schulbücher tun so, als ob Deutschland überwiegend eine weiße Gesellschaft wäre, ja. Oder struktureller Rassismus ist, wie werden Menschen auf dem Wohnungsmarkt behandelt? Ja, es gibt eine Studie, ich glaube, die ist von 2019. Und die hat gezeigt, dass jeder dritte Person of Color oder halt nicht Biodeutsche sage ich jetzt halt in Anführungszeichen, Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt erlebt hat. Und es gibt ja auch so Selbsttests. Ich habe mal von einem jungen Mann, ich glaube, der hat vietnamesische Wurzeln in Berlin, der in so einem Video gezeigt hat, wie er in Berlin eine Wohnung gesucht hat und unter seinem Namen einfach nie dran kam. Und dann hat er irgendwie einen deutschen Namen, wie, weiß ich nicht, Martin Müller. Und dann wurde er zur Besichtigung eingeladen. Ja, das ist struktureller Rassismus.
Also würdest du allen Leuten, also weil ich muss sagen, als so Black Lives Matter letztes Jahr ja irgendwie auch in Deutschland und auch in so einer eher deutschen Mehrheitsgesellschaft, würde ich sagen, so angekommen ist, habe ich auch ganz oft so dieses gehört, so ja, das ist in Amerika ja ganz schlimm, aber hier in Deutschland ist es ja nicht so. Also würdest du Leuten, die das sagen, genau das entgegnen, dass es eben so tief in der Struktur verankert ist und dass man das als weißer Mensch merkt, man das ja auch oft gar nicht.
Ja, ja, genau so ist das. Deshalb rate ich allen immer, einmal diesen Knappsack von der Peggy McIntosh auszupacken. Peggy McIntosh ist eine weiße Frauenrechtlerin, Feministin und sie hat eine Reihe von Fragen zusammengestellt, die sich jede weiße Person einfach stellen soll. Und sie nennt das den unsichtbaren Rucksack. ja, den jeder Weiße hat. Und das sind dann so Fragen wie, wenn ich eine Wohnung nicht kriege, mache ich mir Gedanken, dass es wegen meiner Hautfarbe ist. Da musst du antworten, nein. Muss ja an was anderem dann liegen. Ne? Und da sind eben diese ganz vielen Fragen in diesem unsichtbaren Rucksack. Und die soll man sich als weiße Person stellen. Und dann stellt man fest, was schwarze Menschen tagtäglich eigentlich erleben oder wo sie ausgegrenzt sind oder welche Diskriminierungserfahrungen sie machen. Weil es ist einfach zu sagen, ach, dann hast du die Wohnung nicht gekriegt, weil du an dem Tag vielleicht eine dreckige Jeans anhattest und der Vermieter mag keine Frauen in Jeans. Mhm. Ne?
Ja, das ist nimm's ja, man
nicht,
kann...
Ne, bezieh das doch nicht immer auf deine Hautfarbe.
Wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, ich glaube, dass man das auch ganz gut auf die Werbung adaptieren kann, weil es ja auch so ist, also so dieses sich nicht wiederfinden zum Beispiel in Dingen, kann ich mir vorstellen, dass das ja mit Werbung genauso ist. Also siehst du, oder wie ist denn Werbung für dich? Also siehst du dich in Werbung wieder? Spricht es dich überhaupt an, wenn Werbung mehrheitlich weiß ist und auch aus diesem White Gaze, also diesem weißen Blick auf die Gesellschaft heraus gemacht wird?
Werbung spricht mich größtenteils nicht an, oder ich würde sagen so, oder bei bestimmten Produkten denke ich nicht, dass ich gemeint bin. Und wenn aber dann eine Werbung tatsächlich ein bisschen anders ist, dann fällt sie mir sofort auf. Ne, ich sehe sowas ja eigentlich sofort, ne, springt mir ins Auge, wenn ich sage, ah, da ist eine Frau, die aussieht wie ich und die werbt für ein Produkt, was ich auch kaufen würde. Und das ist leider häufig nicht der Fall. Also die Werbewelt ist ja wie die Medienwelt. Die Werbewelt geht auch davon aus oder wird gemacht für überwiegend weiße, und ich würde sagen nicht nur weiße Menschen, sondern weiße Menschen, gut bürgerlich, Mittelschicht. Also das ist die Zielgruppe generell für Werbung. Und wer jetzt nicht zur weißen Mittelschicht gehört, aber weiß ist und vielleicht halt, Unterschicht sagt man nicht, aber möchte ja auch aufsteigen in diese weiße Mittelschicht. Also ne, kann man mit dieser weißen Mittelschicht Werbung für alle weiße Menschen machen. Mhm. Ne? Und die anderen kommen nicht vor oder kaum vor.
Mhm. Und jetzt hast du gerade schon gesagt, du hast bemerkt oder dir ist in letzter Zeit aufgefallen, das passiert öfter. Stellst du das in Frage, wenn du das siehst? Also ist so dieses, der Begriff Tokenism kann man vielleicht auch in dem Kontext nochmal erklären, bedeutet ja, dass irgendwie eine schwarze Person oder allgemein
das ist so der Alibi, die Alibi-Schwarze.
Genau, um das mal so zu sagen.
Das wäre Tokenism.
Ja.
Alibi-Schwarze oder Alibi-Schwarzer klingt ja jetzt erstmal negativ, ne? Klingt ja nicht so toll, aber wir müssen ja irgendwo anfangen. Und mir fällt dann solche Werbung doch eher positiv auf. Und zwar, jetzt fällt mir auch ein, was das für eine Werbung war. Das war von Otto und die haben halt so einen Werbespot gehabt und da kam am Anfang eine schwarze Frau. Dann war, glaube ich, eine weiße Frau und dann war auch halt eine Frau mit Kopftuch. Und dann dachte ich, oh wow, das ist die Gesellschaft, ja. Otto hat es erkannt und zeigt jetzt halt die Gesellschaft, wie sie ist. Ne? Und das finde ich positiv.
Wir haben auch in dem Podcast so eine Kategorie Goldrunde, heißt es, um das kurz zu erklären, weil in der Werbung suchen wir immer nach Goldideen, nennen wir das in Anführungsstrichen, die besonders awardwürdig sind und so weiter und so fort. Und deswegen würde ich gerne mit dir diese Goldrunde auch machen und dich fragen, was ist denn für dich eine Werbung, die du mit Gold auszeichnen würdest, weil sie dir besonders positiv aufgefallen ist in diesem Kontext, Diversität repräsentieren oder sogar antirassistisch wirkend. Also fällt dir da irgendeine Werbung ein, die du besonders hervorheben würdest?
Vor Jahren war mal eine Werbung für Dove Body Lotion. Und die fand ich total positiv, aber das ist wirklich schon lange her. Also kann man, glaube ich, jetzt heute auch nicht mehr nominieren, weil es schon so lange her ist. Aber da haben die wirklich unterschiedliche Frauen, also nicht nur unterschiedliche Hautfarben, sondern unterschiedliche Figuren. Da war eine ganz dünne Frau dabei, da war eine etwas pummeligere Frau dabei und so. Und das fand ich wirklich ansprechend. Und ich glaube, dass das auch ganz viele Frauen angesprochen hat. Damals, ne? Also das ging ja auch durch die Medien, diese Werbung. sowas habe ich jetzt in letzter Zeit nicht gesehen. Aber wie gesagt, diese Otto-Werbung, die ist mir aufgefallen. Und ja, was mir auch immer auffällt, wenn ich meine Telefonrechnung kriege online, da ist dann auch immer eine schwarze Frau, die irgendwie für diese für diesen Telefondienst wirbt. Also ich kann auch die Firma nennen. Ich habe einen Shibo-Handyvertrag und da ist immer diese schwarze Frau. Und das finde ich eigentlich immer positiv. Aber gleichzeitig weiß ich, dass zum Beispiel Shibo immer noch Unterwäsche in Hautfarbe hat. Also was heißt denn Hautfarbe? Auch das ist sowas, ne, was man vielleicht die Person, die bei Shibo verantwortlich für die Abbildung oder für den Katalog oder was weiß ich, sich nicht überlegt. Ja, aber Haut gibt es ja in so vielen verschiedenen Farben. Warum nennen wir es nicht einfach beige? Weil beige war es. Es war nicht Haut.
Ja, ne? das ist richtig.
Aber das krass, machen die immer noch. 2021, ja. Hautfarbe.
Ich finde, es ist ein sehr, sehr gutes Beispiel für dieses White Gaze, für diesen weißen Blick. Weil mit dem weißen Blick ist es eine Hautfarbe, aber ist es eben nicht. Und ich glaube, das ist so, das fasst das Problem so gut zusammen, dass man andere Perspektiven einnehmen muss und dass man verstehen muss, dass irgendwie die eigene Perspektive nicht immer auf alles passt und für alles funktioniert. Ne?
Mhm.
Das finde ich super wichtig.
Genau, und hätten die da eine Person mit einer dunkleren Hautfarbe im Team, die hätte ja direkt sagen können, Leute, Hautfarbe passt aber gerade nicht, ne? Sollen wir das anders nennen?
Also würdest du sagen, das ist ein wichtiger Punkt, weil das wäre jetzt so meine nächste Frage. So, was kann man aus dieser Werbung lernen, die du so gut findest? Und was müssen wir tun, damit wir mehr so werben? Wenn ich das jetzt so raushöre, für dich auf jeden Fall ein Punkt, diversere MitarbeiterInnen in den Agenturen, in den Medienhäusern, hast du ja vorher schon gesagt.
Ja, und das schließt eben die Agenturen mit ein. Und es ist ja nicht so, dass man diese Mitarbeiter nicht bekommt. Ja, unsere Gesellschaft ist ja inzwischen so divers, dass man auch Leute findet. Vor 40 Jahren war das vielleicht ein Argument. Es gibt nicht so viele Leute, die Qualifizierung haben, die wir einstellen könnten. Aber das ist ja heute kein Argument mehr. Das ist eher ein Verlegenheitsargument.
Ja. Du hast gerade gesagt, diese Leute finden. Also findest du, das ist auch eine Aufgabe von Agenturen, da aktiv danach zu schauen? Also bei der Auswahl von BewerberInnen aktiv nach BPOC zum Beispiel zu suchen?
Also finde ich ja, bis wir an den Punkt kommen, wo das so automatisch ist, dass alle Menschen in allen Bereichen repräsentiert sind, dass man das nicht mehr aktiv machen muss. Aber noch sind wir nicht da. Und da würde ich sagen, als Agenturchefin wäre das meine Aufgabe, zu gucken, dass mein Team divers aufgestellt ist. Ja. Und es gibt ja auch Studien, die zeigen, dass diese Diversität jetzt nicht nur in der Mitarbeiterschaft, sondern auch in den Werbespots selbst für den Werbenden oder für die Werbende ein positives Image auch hat. Und ich habe eine Studie von Kantar Marktforschungsgruppe, das ist die zweitgrößte Marktforschung der Welt. Die haben letztes Jahr 8000 Spots irgendwie untersucht in Hinblick auf Diversity. Wobei Diversity jetzt nicht nur natürlich Hautfarbe ist. Diversity ist auch alte Menschen zu zeigen in der Werbung, auch behinderte Menschen zu zeigen. Einfach die Gesellschaft, wie sie ist.
Mhm.
Und die haben herausgefunden, dass Werbespots, die divers waren, tatsächlich bei den Kunden einen Anstieg in Kaufwilligkeit, also 6% sind die kurzfristigen Käufe gestiegen. Und ich meine, das ist doch auch ein wirtschaftliches Argument, zu sagen, mein Produkt verkauft sich besser. Und es gibt auch noch eine ältere Studie von 2019, die auch gezeigt hat, dass halt so die Millennials tatsächlich Produkte bevorziehen, die mit diversen Models beworben werden.
Das heißt, es ist nicht nur gesellschaftliche Verantwortung oder das ist nicht nur was du dir wünschst, sondern es lohnt sich sozusagen, so schlimm es ist, um das betonen zu müssen, aber es lohnt sich auch noch für die Werbetreibenden finanziell.
Genau, gut, ich möchte jetzt nicht auf den Wirtschaftsfaktor jetzt rumhaken. Nee, Leute, macht mehr Geld, indem ihr jetzt diverse Models nimmt oder Diversität in der Werbung zeigt. Aber tatsächlich ist es ja auch positiv, weil Werbung ist ja etwas, wir sind ja davon umgeben. Und Werbung bleibt länger haften als ein Artikel, den ich lese. Oder irgendeine Sendung, die ich im Fernsehen gucke. Also wage ich jetzt mal so zu behaupten, dass Werbung lange anhaftet. Also ich kenne heute noch irgendwelche Werbespots aus meiner Kindheit. Ja, weil irgendein lustiger Jingle oder was, ne, oder man dieses Lied gesungen hat. Und das ist ja ein halbes Jahrhundert her, ja. Und trotzdem kenne ich noch die Fanta-Werbung, die damals in Ghana lief, oder irgendwelche Bierwerbung, die da lief, weil das so haften bleibt. Und weil Werbung auch diese Macht hat, so haften zu bleiben, sollte sie auch ja unsere Gesellschaft zeigen, wie sie ist. Und natürlich, du hast Tokenism angesprochen. Natürlich endet es jetzt erstmal die Gesellschaft nicht, wenn wir anfangen, diverse Models in Werbung zu sehen. Aber auf langer Sicht dann schon. Weil wenn wir positive Bilder mit diversen Menschen verbinden, und darum geht's auch, ne? Also auch nicht dann zu sagen, ja, wir machen jetzt auf Diversity und dann verbreiten wir voll Stereotypen. Also zum Beispiel schwarze Männer sieht man halt oft irgendwie im Kontext, also gerade in Werbespots, im Kontext irgendwie von Hip-Hop oder Sport. Das reicht nicht, weil die Botschaft, die man dann an junge schwarze Jugendliche herausschickt, ist irgendwie, ja, du kannst dir eine Zukunft vielleicht als Hip-Hopper oder im Sport, aber nicht als, weiß ich nicht, nicht als Biochemiker. Also ja, man muss auch alle Rollen irgendwie divers besetzen und nicht nur bestimmte Rollen, die dann auch noch Klischees weiter befördern. Und ich meine, das hat man ja schon oft, dass wenn man People of Color sieht, dann ist es eine Kaffeewerbung oder eine Teewerbung oder so. Und das ist halt einfach dann eine Fortführung von Klischees.
Ja, ja, zu 100%. Du hattest es ja auch in unserem Vorgespräch schon erwähnt und hast auch gesagt, es reicht nicht irgendwie, schwarze Kinder nur zu zeigen. Das ist ja, was du vorher auch mit den Medien auch meintest, irgendwie, wenn es um Flüchtlinge geht oder Frauen mit Kopftuch nur als Putzfrauen zu zeigen, um jetzt mal noch mehr Klischees aufzumachen. Aber das ist ja genau das Problem, dass wenn divers gezeigt wird, dass es keine positive Belegung des Ganzen hat, sondern immer noch eine klischeebehaftete. Und ich finde, das ist ein super wichtiger Punkt, dass Repräsentation nicht gleich Repräsentation ist, wenn man das vielleicht so ein bisschen sagen kann. Also nicht jede Repräsentation ist auch gute Repräsentation.
Aber es braucht Zeit, sich zu verändern. Ich meine, wenn man jetzt zurückguckt, wie wurden Frauen in den 50er, 60er Jahren oder vielleicht in den 60er Jahren fing langsam dann eine Veränderung an, aber in den 50er Jahren waren die Frauen ja immer mit ihrem Schürzchen in der Küche. Und das war ja dieses Bild, was nicht nur in der Werbung gezeigt wurde, sondern was auch dann viele Frauen angestrebt haben. Ne, mach deinen Mann glücklich, back ihm einen Kuchen.
Ja, ja, ich finde, daran sieht man auch, wie einerseits ja die Gesellschaft natürlich Werbung beeinflusst. Also Werbung zeigt das, was irgendwie in der Gesellschaft stattfindet. Aber andererseits Werbung eben auch die Gesellschaft beeinflusst und die Wünsche und Träume von Menschen beeinflusst. Und deswegen ist es ja umso wichtiger, dass irgendwie, wie du sagst, schwarze Jungs oder Männer nicht nur in Hip-Hop-Kontexten gezeigt werden, sondern eben auch andere Welten aufgemacht werden.
Ja.
Du hast schon als Punkt genannt, dass, also weil jetzt natürlich die Frage so, wir wissen, wie es sein sollte oder wie, oder du hast so gesagt, wie du dir wünschen würdest, dass Werbung immer wäre. Da ist dieser Repräsentationspunkt, glaube ich, ein ganz, ganz großer. Und du hast auch schon gesagt, dass ja irgendwie Diversität unter Mitarbeitenden ein super wichtiger Punkt ist, weil dann manche Fehltritte gar nicht erst vorkommen. Also das ist ja ein langfristiges Ziel, einfach die Mitarbeiterschaft diverser zu gestalten. Aber was findest du, kann man tun, um auch weiße MitarbeiterInnen so diese White Gaze abzugewöhnen?
Ja, die sollen alle in diesen Rucksack gucken.
Ja, das ich glaube, der Rucksack ist bei jedem Mal Film schreiben, also Werbespot schreiben oder Shooting-Models oder wen auch immer raussuchen.
Ja, also sich fragen, zeige ich jetzt die Gesellschaft, wie sie tatsächlich ist? Zeige ich Menschen in klischeehaften Rollen oder zeige ich auch dieser Wandel, den wir in der Gesellschaft erleben. Und natürlich, ich meine, Werbung arbeitet auch zum Teil mit Klischees. Und man kann jetzt nicht sagen, also ich meine, die Werbung ist ja auch spielerisch und so, ne? Aber trotzdem kann man ja dann auch vielleicht sich fragen, wenn ich jetzt diese Werbung gucke und ich bin jetzt, weiß ich nicht, eine schwarze Frau, wird das jetzt bei mir gut ankommen?
Einfach andere Perspektiven einnehmen.
Genau, den Perspektivwechsel wagen und dann ganz ehrlich mit sich sein. Und ich meine, es kann natürlich sein, dass man absichtlich diese Zielgruppe gar nicht ansprechen will und sagt, die will ich nicht für mein Produkt haben. Dann auch ehrlich sein, ja, und sagen, nee, wir machen halt ein Produkt für eine Upper White Class und wir wollen die anderen gar nicht haben. Und dann auf den Shitstorm warten, der da kommt.
Ja. Apropos Shitstorm, es ist ja, soll ja schon vorgekommen sein in letzter Zeit auch, dass immer mal wieder super problematische, rassistische Werbung irgendwie veröffentlicht wurde. Da hast du auch einen Artikel drüber geschrieben. Was würdest du sagen, wie wir das vermeiden können?
Ich meine, werden es Werbespots nicht auch erst an so eine kleine Gruppe gezeigt, also so wie bei Kinofilmen, die dann erst so eine kleine Testgruppe sieht, damit man einfach von denen erfährt, ne, wie kommt es an? Und es gibt doch genug Diversity-TrainerInnen in Deutschland, die sollten halt auch Teil von so einer Gruppe sein, die einen Spot anschaut, bevor der Spot dann tatsächlich rausgeht. Das ist doch nicht so schwierig, Leute zu finden, eine divers aufgestellte wie nennt man die? Testgucker.
Ja, oder? Ja, also es ist so klassisch Marktforschung. Und ich finde, das ist super wichtig, was du sagst. Dass Marktforschung wird ja meistens betrieben, um zu gucken, können wir mit der Werbung, die wir machen, auch das erreichen, was wir erreichen wollten? Verkaufen wir das Produkt oder was auch immer wir, oder wird die Marke bekannter dadurch oder positiver besetzt? Und ich glaube, also natürlich sollte das diese Marktforschungsgruppe immer eine diverse Gesellschaft repräsentieren. Das sollte auf jeden Fall das Ziel sein. Aber ich finde, dass man gleichzeitig auch, oder das ist so ein bisschen mein Gefühl dazu, dass man einfach auch sowas für Rassismus oder andere Themen einsetzen sollte. Also es muss einfach nicht nur klargestellt werden und sichergestellt werden, dass Werbung ankommt, so sage ich jetzt mal, sondern es muss auch sichergestellt werden, dass Werbung nicht rassistisch ist und dass Werbung nicht problematisch ist. Also man muss dafür auch so eine Kontrollfunktion einführen. Und wie du sagst, es gibt ja ganz viele Menschen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, die da ExpertInnen sind, die man da irgendwie einsetzen könnte, wenn man selbst noch nicht so weit ist, dass das Team so breit aufgestellt ist. Gerade bei dem VW-Werbespot gab es ja so einen krassen Shitstorm auch, berechtigterweise. Wie würdest du dir wünschen, dass Unternehmen mit solchen Reaktionen umgehen?
Ja, die sind ja richtig damit umgegangen, ne? Haben sich entschuldigt. Aber ich meine, die Entschuldigung kommt ja immer nach dem Shitstorm, ne? Weil es einfach das politically correct thing to do ist. Man entschuldigt sich, aber die haben ja auch dann angekündigt, dass sie das Thema angehen. Die wollten, glaube ich, auch ein Diversity-Team fest verankern bei ihnen. Ne? Das weiß ich jetzt gar nicht, ob das geschehen ist.
Aber das wäre was du dir wünschen würdest.
Aber genau, das ist ja der richtige Weg. Also es kann jetzt nicht jede kleine Firma wahrscheinlich das machen, aber halt so große Konzerne wie VW können sich das leisten, die können das machen und die bedienen ja einen internationalen Markt, ja, wo sie ja dann auch einfach auf Menschen, also total unterschiedlicher Herkünfte ja eigentlich eingehen sollten, wenn sie ihr Produkt überall verkaufen möchten. Ne?
Was würdest du denn sagen, ist wichtig, um das langfristig zu etablieren, außer dem Thema diversere Mitarbeitende? Also fällt dir noch was ein, was dir persönlich wichtig ist? Oder was du dir wünschen würdest von Werbung? Auf lange Sicht?
Ja, positivere Bilder. Also wenn man jetzt nicht nur Tokenism betreibt, ne, wo man sagt, okay, wir machen jetzt irgendwie eine Werbung, da sind fünf Menschen drin, okay, einer muss irgendwie asiatische Herkunft sein, einer muss irgendwie schwarz sein und dann braucht man eine Frau und noch einen Mann, ja, und vielleicht eine behinderte Person. Und dann ist aber die agierende Person in dem Spot auf jeden Fall die weiße Person. Die anderen sind halt irgendwie so Staffage im Hintergrund, ja. Das reicht nicht. Auch in aktiven Rollen muss man diverse Menschen sehen, in aktiven, positiven Rollen, ja. Und das finde ich in dieser aktuellen Otto-Werbung sehr schön, dass alle in diesem Spot halt aktiv sind und was irgendwie für ihr Zuhause tun.
Also in ganz normalen, in Anführungszeichen,
ganz normalen Rollen, genau.
Ja.
Da fällt mir jetzt gerade so ein Negativbeispiel ein. Nivea zum Beispiel verkauft ja auch weltweit. Und in afrikanischen Ländern und asiatischen Ländern haben die ja auch so eine unsägliche Werbung mit Cremes, die die Haut irgendwie heller machen. Oder der Subtext ist, it makes your skin fair. Und fair heißt ja eigentlich auch light. Und light ist ja hell. Und da ist ja auch dann dieses Negative, schwarze Haut ist nicht gut und du brauchst eine Creme, die dich fair macht. Ne?
Ich glaube, da gab auch mal eine Werbung, das war hier sogar in Deutschland, für, glaube ich, Haarprodukte. Und da wurde auch eine Frau mit Afro gezeigt. Das wurde als Negativbeispiel für Frizz, glaube ich, oder so ein Bild benutzt.
Ja, das ist ja dann immer diese subtile Botschaft, ne? Krause Haare,
genau,
sind nichts Gutes, krause Haare sind primitiv. Das ist ja die Narrative, die wir schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten kennen. Alles, was schwarz ist, ist schlecht, ist nicht schön. Und erstrebenswert ist halt die helle Haut, die glatten Haare. Deshalb glätten bis heute so viele schwarze Frauen ihre Haare. Es sitzt halt so tief. Und das ist ja auch das Problem für die Gesellschaft. Diese Bilder sind ja nicht erst seit Neuestem. Diese Bilder wurden schon so lange propagiert, immer wieder gezeigt, auch subtil, auch so zwischen den Zeilen, dass auch schwarze Menschen das verinnerlicht haben. Ne? Und es gibt schwarze Frauen, die sind total aktivistisch drauf und gegen Rassismus und so, aber sie glätten ihre Haare, weil glatte Haare schön sind, weil krause Haare eben halt nicht schön sind.
Ich finde das einen super wichtigen Punkt und ich finde, es gibt mir auch zu denken, oder wenn man in Werbung mit BPOC zusammenarbeitet, dass man sowas zum Beispiel auch vermeidet. Also dass man auch innerhalb dieser Zusammenarbeit darauf achtet, dass man die schwarze Frau, die man zeigt, eben mit natürlichem Haar zum Beispiel zeigt. Also ich finde, das sind ganz wichtige Aspekte, die einem da auch zu denken geben. Und ich finde, es zeigt nochmal, wie es nicht ausreicht, einfach nur Menschen zu zeigen, sondern dass man sich damit auseinandersetzen muss und sich die Zeit nehmen muss.
Weil wenn das schwarze Model eigentlich nur ein weißes Model mit ein bisschen dunklerer Haut ist.
Ja.
Ne?
Dann ist es trotzdem dieses europäische Schönheitsbild, das sie damit verkörpert.
Ja, dann ist, genau, ne? Ja. Dann ist die schmale Nase und die glatten Haare und so weiter. Das entspricht ja dann immer noch dieses europäische Schönheitsideal und Schönheitsbild. Und mutiger ist es dann halt, eine schwarze Person zu zeigen, halt wie die Mehrheit der schwarzen Leute sind. Und früher hat man ja Angst gehabt, dann kauft keiner das Produkt vielleicht, wenn das mit solchen Models beworben wird. Aber die jungen Leute sind weiter. Das müssen die Firmen auch eigentlich realisieren. Und für eine jüngere Generation ist es eher positiv, wenn man diese Diversität zeigt.
Ja, das, was du vorher ja mit den Statistiken schon gesagt hast. Ich glaube, das ist auch ein guter Punkt, um zu enden, gerade für die Werbung mit einem, es lohnt sich auch für die Verkaufszahlen.
Also besseres Image, bessere Verkaufszahlen, schönere Welt. Das wollen wir
doch
alle.
Um das mal so kurz zusammenzufassen. Ich hätte noch eine letzte Frage für dich. Und zwar, was würdest du empfehlen? Also du hast ja schon den Rucksack genannt. Ich würde sagen, den schnallen wir uns auf jeden Fall nach der Folge alle mal auf oder ab und gucken mal rein vor allem. Aber gibt es noch irgendwas, was du gerne mitgeben möchtest, was man sich, wenn man sich jetzt das Gefühl hat, man hat einen kleinen Einblick in der Folge bekommen, was da wichtig ist und was zu beachten gilt, was man, wo man sich weiterbilden kann, wie man sich weiterbilden kann, wenn man sich noch mit
also
dem Thema...
Also ich würde würde auch das Glossar der neuen deutschen MedienmacherInnen empfehlen, wenn man sich unsicher ist, ne, welche Begriffe, was kann ich jetzt sagen, wie heißt es richtig und so weiter. Da haben wir so ein Glossar zusammengestellt. Das wird auch immer wieder upgedatet. Und ich finde, dass jede Agentur sollte sich das runterladen. Ne? Formulierungshilfen für die Einwanderungsgesellschaft heißt es, ne? Glossar. Mhm.
Vielen Dank an Tina Adomako, dass sie sich die Zeit genommen hat, uns in dieses komplexe Problem Rassismus einzuführen. Eben weil das Thema so komplex und genauso wichtig ist, wird das, Spoiler Alert, nicht die letzte Folge zu diesem Thema gewesen sein. Wir freuen uns deshalb umso mehr über euren Input oder Diskussionen zum Thema bei Kollerebbe auf Instagram oder hier in den Bewertungen. Was kann Werbung eigentlich? Erscheint jeden ersten Montag im Monat und ist eine Produktion von Jule Fuhrmann mit Unterstützung von Kollerebbe. Vielen Dank an Linda, Natascha, Katharina, Klaas und Thomas. Musik produziert von Martha.